Deutschlandfunk Nova. Update.
Die AfD hat es einfach verstanden, das TikTok-Game. Sie ist da so erfolgreich wie keine andere Partei in Deutschland. Aber die SPD will jetzt aufholen. Ich habe mit dem Mann gesprochen, der die SozialdemokratInnen zu Influencern machen soll. Und zwar so.
Viel Drama.
Und warum müssen wir überhaupt so viel durch TikTok scrollen? Weil wir bei schon wieder graustem Wetter in der Bude sitzen und darauf warten, dass endlich richtig Frühling wird. Und gerade jetzt, nach diesem wunderschönen Frühlingswochenende, fällt das Warten auf den ja ganz besonders schwer.
Ja, weil wir schon so lange verzichtet haben und die Energiereserven zur Neige gehen. Das ist ein klassisches Phänomen in der Psychologie. Das muss sich jetzt gar nicht nur aufs Wetter und den erwarteten Frühling beziehen, sondern lässt sich auf ganz viele Bereiche im Leben anwenden.
Wie wir die letzten Meter bis zum Frühling gut durchhalten, das kläre ich mit Deutschlandfunk Nova-Reporterin Anna-Katharina Küsters. Und außerdem warten wir auch wieder an der Haltestelle, vergeblich. Denn die Gewerkschaft der Lokführer hat den nächsten Streik verkündet. Das soll aber jetzt die Ausnahme werden. Nicht der Streik, aber die Ankündigung 2 Tage vorher. Da sprechen wir jetzt als erstes drüber. Ich bin Chrissy Mockenhaupt. Hi, hi.
Deutschlandfunk Nova.
Leere Bahnhöfe, wütende Menschen und viel fällt aus auf der Anzeigetafel. Das wird es auch diese Woche wieder geben. Die Tarifgespräche zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn sind geplatzt. Heute hat die GDL bekannt gegeben, wie es jetzt weitergeht mit Streiks ab diesem Donnerstag. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was kommt denn da auf alle zu, die mit der Bahn fahren wollen?
Die GDL hat einen 35-Stunden-Streik angekündigt. Der soll im Personenverkehr am Donnerstag in den frühen Morgenstunden anfangen und Freitagmittag dann enden um 13 Uhr. Im Güterverkehr geht es schon ein bisschen eher los. Private Regionalbahnen sind von den Streiks nicht betroffen. Also mit ein bisschen Glück kann man noch umplanen und kommt vielleicht trotzdem an. Das soll in Zukunft aber nicht mehr möglich sein. GDL-Chef Klaus Wieselski hat jetzt Wellenstreiks angekündigt. Das heißt immer wieder in kurzen Abständen und ohne große Vorwarnung.
Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr. Und ja, sehr wahrscheinlich wird auch der sogenannte Notfahrplan so nicht zu fahren sein.
Der Streik dauert übrigens genau 35 Stunden, weil die Gewerkschaft ja eine 35-Stunden-Woche fordert. Also das ist jetzt als Erinnerung gedacht für die Bahn und damit Fahrgäste auch wissen, worum es geht.
Dieser Tarifkonflikt wird ja gefühlt immer extremer. Wie rechtfertigt die Gewerkschaft das denn jetzt?
Die GDL sagt, einige private Eisenbahnunternehmen, die hätten dieser 35-Stunden-Woche bei gleichem Lohn schon zugestimmt. Die Bahn bietet aber nur eine Stunde weniger an als jetzt, nämlich nur 37 Stunden. Die Bahn sagt dagegen, die GDL soll wieder an den Verhandlungstisch, um eine Lösung zu finden. Was sie jetzt mache, das sei stur und egoistisch. Kritik kommt auch von Verbänden wie ProBahn, dessen Geschäftsführer Dirk Pflege sagte der Rheinischen Post, die Tarifparteien machten die Verkehrswende kaputt und dass die Politik da einschreiten müsse. Da hat die Bundesregierung heute allerdings nochmal abgewinkt. Sie hält weiter daran fest, sich nicht in Tarifkonflikte einzumischen.
Leider ist das ja auch jetzt nicht der einzige große Streik diese Woche.
Genau, auch bei der Lufthansa wird gestreikt. Von Donnerstagmorgen bis Samstagmorgen dauert das. An 2 Tagen werden wohl pro Tag 1000 Flüge ausfallen. Und die Betroffenen können dann leider durch den Streik bei der Bahn auch nicht so leicht ausweichen, vielleicht auf einen Zug.
Ja, und auch beim Nahverkehr in den Kommunen wird ja wieder gestreikt. Also manchmal fragt man sich schon so ein bisschen, ob die sich abgesprochen haben alle untereinander.
Ja, also Verdi und die GDL sagen, dass sie nicht zusammenarbeiten. Das ist auch glaubwürdig, denn die GDL ist anders als Verdi nicht im Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert. Da gibt's aber eine andere Bahngewerkschaft, nämlich die EVG, und die steht mit der GDL in Konkurrenz. Das ist anders als letztes Jahr. Da hatten Verdi und die EVG sich zusammengetan, tatsächlich bei Aktionen im Verkehrssektor zu den Tarifverhandlungen.
Auch ohne Absprachen kommt es ja schon dick genug für Reisende. Was macht man denn, wenn man jetzt sein Ticket schon gebucht hat?
Sowohl bei der Lufthansa als auch bei der Bahn kann man dann umbuchen oder stornieren. Es gibt auch Geld zurück. Das gilt allerdings nicht für bestimmte Angebote, wie zum Beispiel das Deutschland-Ticket.
Ja, bei dem ist man sowieso immer glackmeiert, habe ich das Gefühl, wenn irgendwas ausfällt. Bei der Bahn wird mal wieder gestreikt. Fahrgäste sind von Donnerstag bis Freitagmittag betroffen. Streiks bei der Lufthansa dauern auch noch von Donnerstag bis Samstagmorgen. Infos dazu hatte Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova.
ich sag's ganz ehrlich, ne, wenn ich mich durch TikTok scroll, da habe ich eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein hyperaktiver Border Collie auf Ecstasy. Also wenn ich da schon sehe, da seiert jetzt so ein Typ 3 Minuten lang irgendwas in die Kamera. Nee, next einfach. Er muss hier ein bisschen schneller zum Punkt kommen. Das geht hier nicht für mich, ja. Und damit bin ich ja nicht alleine mit dieser sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Und er hier hat leider ziemlich gut verstanden, dass das bei TikTok zählt.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu, schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast.
Das ist Maximilian Krah, AfD-Spitzenkandidat bei der Europawahl. Und allein dieses Video hat fast 1,5 Millionen Views inzwischen. Und nicht nur er ist mega erfolgreich auf TikTok, sondern die gesamte AfD erreicht da deutlich mehr Leute als alle anderen Parteien zusammen. Die SPD will das ändern. Helfen soll dabei unter anderem Tim Vollert. Er ist bei den Jusos und selbst sehr erfolgreich auf TikTok. Der hat dann einen Astronomie-Account mit fast 150.000 Followern. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie denn die SPD der AfD auf TikTok den Kampf eigentlich ansagen möchte.
Tja, das ist gar nicht so einfach. Das heißt im Grunde, dass ich momentan sehr viele Seminare innerhalb der SPD über die SPD organisiere, die tatsächlich gut besucht werden, wo wir Mitgliedern aus allen Altersgruppen im Grunde beibringen wollen, in 6 Monaten, Pi mal Daumen, so habe ich es genannt, Influencer zu werden. Also es geht nicht darum, dass man denen jetzt beibringt, okay, wie funktioniert jetzt eigentlich so eine Social-Media-Plattform? Über den Punkt müssen wir lange hinweg sein. Es geht wirklich um die Frage, wie mache ich guten Video-Content und wie begeistere ich die Leute?
Was macht die AfD denn so erfolgreich auf TikTok?
Du hast gerade schon etwas Schönes angesprochen in deinem Intro. Die AfD, die kann natürlich diese kurze Aufmerksamkeitsspanne ausnutzen. Es ist kein Geheimnis. TikTok zerstört den Dopaminzirkel. Wenn man lang genug auf der Plattform ist, dann fühlt sich alles nach 20 Sekunden wie eine Ewigkeit an. Und in wenigen Sekunden, der Durchschnittsuser, der nimmt sich nur 1 Sekunde, bestenfalls 3, um zu entscheiden, ob er weiter scrollt, da kann man besser dramatisierendes oder auch Fake-Nachrichten rüberbringen als halt normale, eher langweilige Politik. Und deswegen ist doch die wichtige Botschaft, die ich mit rüberbringen muss, wenn ich da Leute auf die Plattform bewegen will, dass die Populisten werden müssen zu einem gewissen Grad. Sie müssen halt auch ein bisschen mehr Drama in ihre ganzen Themen reinbringen. Ansonsten ist es zu langweilig dort.
Aber soll das jetzt heißen, mehr Fake News von der SPD?
Fake News nicht ganz, so schlimm muss es nicht sein, aber ein schönes Beispiel, das ich immer gern nutze, ist das Thema Klimawandel. Man kann natürlich damit anfangen, dass man jetzt darüber redet, dass wir irgendwelche Abgasnormen ändern müssen oder wir müssen unsere Stromnetze anpassen und ich habe weitergescrollt. Oder man fängt halt direkt damit an, indem man zum Beispiel darüber redet, dass alle 10 Jahre 1% aller Spezies auf der Erde aussterben, dass wir in dem 6. großen Massenaussterben sind. Viel Tod, viel Drama und dann darüber in wenigen Sekunden der Übergang, zum Beispiel die Europäische Union muss da geeint gegen den Klimaschutz agieren und dann finde ich meinen Weg zu den Abgasnormen, obwohl ich eigentlich ganz anders angefangen habe.
Wie kommt das denn bisher so an in der Partei? Also so gerade, ich sag mal, ein bisschen ältere Leute sind ja meistens so, ach, dieses Ganze, hier erst war es Facebook, dann Instagram, jetzt TikTok, dieses Ganze, Larifari, brauchen wir das überhaupt? Wie ist das so in der SPD?
Es geht überraschend gut. Natürlich muss man sagen, wenn man zu so einem Seminar geht, dann hat man ja bereits Interesse an der ganzen Geschichte. Trotzdem, es waren nicht nur junge Leute. Und ich möchte auch nicht nur junge Leute auf der Plattform haben. Ich möchte auch die 60-Jährigen und die 70-Jährigen da haben. Denn man muss ja nicht mehr jung und tanzbereit sein, um auf TikTok aktiv zu sein, sondern man muss einfach authentisch sein. Und natürlich, das ist ein Problem. Es gibt ja eine große Hürde. Ich kann mich auf Twitter ransetzen und ähnlich wie Donald Trump das früher gemacht hat, jeden Tag einen Mist schreiben, der dann da große Aufmerksamkeit bekommt. Auf TikTok muss ich halt, wie bei YouTube zum Beispiel auch, mit viel Aufwand Videos produzieren. Und das ist ein Problem, da muss man noch gucken, wie viele Leute da tatsächlich anbeißen. Ich bin überraschend optimistisch, das hätte ich auch nicht erwartet.
Jetzt muss man sagen, für die AfD ist natürlich auch von Vorteil, dass sehr viele sehr junge WählerInnen auch auf TikTok unterwegs sind, weil bei der Europawahl im Juni darf man ja dieses Mal auch schon ab 16 wählen in Deutschland. Jetzt ist das bei der SPD noch ein längerer Prozess. Du hast gerade eben von einem halben Jahr gesprochen. Meinst du, da wird sich schon irgendwas bemerkbar machen bei der Europawahl? Wird man dann schon Erfolge der neuen TikTok-Kampagne sehen?
man muss ja nicht direkt Influencer sein, um was zu verändern, aber in den ersten paar Monaten können schon, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 300 Leute auf die Plattform kommen, dann können ein paar Dutzend bereits Beiträge produzieren, welche Hunderttausende Aufrufe kriegen. Ein paar Dutzend, die Hunderttausende Aufrufe produzieren, das sind Millionen von Aufrufe insgesamt, dann hat man natürlich schon einen gewaltigen Unterschied erzeugt. Wichtig ist halt nur, dass es wirklich ansprechend ist an die Wähler und man muss da halt erstmal viel Selbstlernen betreiben. Das heißt, die müssen auch wirklich jetzt anfangen, damit die Erfahrung dafür drin sitzt.
Sagt Tim Vollert, erst bei den Jusos und selber auch Influencer und soll die SPD TikTok-mäßig mal ein bisschen in Schuss bringen.
Deutschlandfunk Nova.
Es war sonnig, es war warm. Ach, war das toll, oder? Ja, ich bin der Oberallmann, der sich direkt über die ersten Sonnenstrahlen freut und sagt, Mensch, endlich nochmal Frühling hier nach diesem schrecklichen Winter. Aber so ist es ja. Heute alles wieder grau und alle wieder so, oh, nee, nicht schon wieder, ja. Und dem Wetterbericht nach wird es ja auch noch ein paar Tage dauern, bis es dann doch so wirklich ganz echt, ganz ehrlich Frühling ist. Wir müssen also noch so ein bisschen durchhalten, bis wir dem Winter endgültig Bye-bye sagen können. Mir fällt das schon so langsam echt schwer. Aber Anna-Katharina Küsters aus dem Deutschlandfunk Nova-Team, warum ist das denn so? Warum ist das so schwierig jetzt auf den letzten Metern, wo doch schon Licht am Ende des Tunnels ist?
Ja, weil wir schon so lange verzichtet haben und die Energiereserven zur Neige gehen. Das ist ein klassisches Phänomen in der Psychologie. Das muss sich jetzt gar nicht nur aufs Wetter und den erwarteten Frühling beziehen, sondern lässt sich auf ganz viele Bereiche im Leben anwenden. Also, wenn du zum Beispiel monatelang an einer Abschlussarbeit sitzt, dann sind die letzten 2 Wochen vor der Abgabe meist echt besonders hart. Oder wenn du ein halbes Jahr durcharbeitest und dann nur noch eine Woche bis zum Urlaub hast, dann ballert die eine Woche meist nochmal so richtig rein. Du quetschst dann halt auf den letzten Metern nochmal alle Kraft und Disziplin raus, die du noch übrig hast.
Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, sich diese letzten Meter dann doch noch ein bisschen einfacher zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also es hilft schon mal, wenn du dir klar machst, es ist nicht mehr weit. Ich muss nur noch ein bisschen durchhalten, auch wenn das irgendwie unangenehm ist. Psychologin Eva Asselmann erklärt, wie das am besten geht.
Man kann sich das auch ausmalen, wie es sich anfühlen wird, wenn man das, was man vorhatte zu tun, geschafft hat. Und es hilft, sich nicht zu übernehmen. Also selbst wenn ich auf ein Ziel hinarbeite, dann trotzdem genügend Raum einplanen. Einmal, weil Dinge länger dauern, aber auch für schöne Aktivitäten, für kleine Belohnungen zwischendurch.
Also du trickst dein Gehirn so ein kleines bisschen aus, indem du dir feste Pausen einplanst und dir in der Zeit ein bisschen was Gutes tust. Sport oder lecker essen oder mit Freunden und Freundinnen treffen. All das hält halt die Motivation oben.
Oder einfach auch bei kaltem Wetter schon mal ein Eis essen gehen. Sofern die Eisdiele schon auf hat, ist das die nächste Schwierigkeit. So, jetzt beim Frühlingswetter habe ich ja jetzt nicht so wirklich einen Einfluss darauf, wann es denn wirklich endlich soweit ist. Wie schaffe ich es denn dann am besten durchzuhalten?
Ja, das funktioniert ähnlich. Also klar, du hast dann kein festes Datum, das sagt, ab dem 31. März ist Sonne angesagt. Bitte bis da den grauen Himmel aushalten. Was aber hilft, jeden Tag raus an die frische Luft tagsüber, weil selbst wenn das Wetter noch mies ist, das wenige Licht und die Luft helfen dir dabei, dass du nicht in so ein Loch aus schlechten Gedanken und Trägheit fällst. Und du kannst dir Aktivitäten überlegen, bei denen das Wetter keine Rolle spielt. Also kleine Auszeiten planen, die gute Laune machen und dich den langen Winter dann besser wegstecken lassen.
Jetzt klappt aber ja auch nicht immer alles so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Was mache ich denn, wenn die große Belohnung nach einer langen, anstrengenden Zeit leider dann doch ausbleibt?
Ja, also angenommen, du schreibst jetzt die wichtige Klausur, für die du lange gelernt hast und es läuft richtig katastrophal. Oder du wirst kurz vor dem lang ersehnten Urlaub krank. Dann heißt es erstmal Frust, Trauer und Wut zulassen. Das ist völlig okay und hilft dabei, das Ganze zu verarbeiten. Psychologin Eva Asselmann weiß aber auch, wie es dann weitergehen kann.
Und dann rate ich im nächsten Schritt, sich vor Augen zu führen, was habe ich denn trotzdem geschafft. Ich habe zwar vielleicht mein Ziel nicht erreicht, aber trotzdem guten Willen gezeigt. Ich habe vielleicht Teile dessen erreicht, was ich erreichen wollte.
Ja, und dann geht's ans Reflektieren. Also sich mal in Ruhe hinsetzen und sich klar machen, woran bin ich eigentlich gescheitert? Manche Menschen tendieren zum Beispiel dazu, sich zu hohe Ziele zu setzen. Da hilft's dann, sich beim nächsten Mal kleinere Etappen vorzunehmen. Also vielleicht nur 3 Monate durcharbeiten und sich dann eine Urlaubspause gönnen, statt ein halbes Jahr. Das kann dann auch helfen, aus dem langen Winter ein bisschen auszubrechen.
Ja, und auch nicht im Urlaub super gestresst zu sein. Das hatte ich im letzten Urlaub. Die Stimmung war sehr gereizt bei jeder Kleinigkeit, weil ich war so, da habe ich so lange drauf gewartet, jetzt muss ich aber sowas von entspannen hier.
Erholung, nein.
Der Frühling, er war schon mal kurz da, schon mal ganz kurz hat er schon mal Hallo gesagt. um sich dann wieder zu verkrümeln. Jetzt ist ja fast überall in Deutschland erstmal wieder grau und wir haben geklärt, wie wir aber so auch die letzten winterlichen Tage vor dem Frühlingsanbruch jetzt auch noch durchhalten. Die Infos hatte Anna-Katharina Küsters.
Deutschlandfunk Nova.
Was sagst du?
Ist ja long time no here.
Ja. Hast du bis zum Schluss noch zugehört? Habe ich noch irgendwas verpasst?
Nö, ich denke nicht.
Ach, am Anfang so ein kleines bisschen Geplänkel, ne? Ist ja ganz normal in so einem Call mit den KollegInnen, ne? Aber was man hier hört, das sorgt seit Tagen für Aufregung. 38 Minuten lang zu hören, drei hochrangige Offiziere der Bundeswehr und Luftwaffenchef Ingo Gerhards. Die sprechen über die Möglichkeiten, Marschflugkörper des Typs Taurus an die Ukraine zu liefern und wurden dabei belauscht. In russischen Medien wurde der Mitschnitt am Wochenende veröffentlicht. Und wir fragen uns natürlich, wie kann das eigentlich sein, dass solche Gespräche so einfach abgehört werden können? Sprechen wir jetzt drüber mit Matthias Schulze. Er ist der Leiter des Forschungsschwerpunkts Internationale Cybersicherheit am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Dieser Call ist ja über das System WebEx gelaufen. Ich habe das noch nie benutzt. Ich glaube, ich habe da auch vorher noch nie so richtig von gehört. Ist das irgendwie vergleichbar mit Teams oder Zoom oder sowas?
Im Grunde ja. Also WebEx ist eigentlich auch nur eine Art Videokonferenzplattform, ähnlich wie Zoom und Teams, hat so eine leicht andere Funktionalität. Aber im Wesentlichen sehen sich die Teilnehmenden im Videocall, wenn sie eine Kamera haben, oder auch ohne Video, wie es jetzt scheinbar in diesem Fall war. Und die Besonderheit bei WebEx ist, also gut, das geht auch bei Zoom und anderen, man kann sich auch mit dem Telefon einwählen. Ne? Also man bekommt eine Telefonnummer, über die man sich dann in den Call einwählen kann. Und das sieht dann so aus, dass diejenigen, die mit einer Videokamera dran sitzen, dann da sehen, da ist jemand eingewählt von dem Telefon aus und hat eben kein Video an.
Genau, aber das ist ja das Ding. Also ich sehe ja eigentlich, wenn da noch eine Person irgendwie dazukommt, oder? Also wie kann das jetzt sein, dass ich das nicht bemerke, dass da noch jemand drin ist?
Naja, wir wissen noch nicht so genau, wie die ganze Abhörgeschichte funktioniert hat. Es gibt widersprüchliche Informationen in den Medien. Die Bild-Zeitung schrieb drüber, dass sich jemand eingewählt hat und dann nichts gesagt hat und dann stumm im Chor mit dran saß. Wenn das der Fall ist, müsste das eigentlich bemerkt werden, dass da jemand ist. Es muss aber nicht sein, dass es so passiert ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man so einen Call abhören kann. Eine Variante wäre auch, dass ein Endgerät gehackt wurde, auf dem der Call läuft. Eine andere Variante wäre auch noch, das wurde auch diskutiert, dass einer der Teilnehmenden in einem Hotel in Singapur saß. Und da gibt es jetzt auch interessante Möglichkeiten für einen russischen Nachrichtendienst. Ganz oldschool, da sitzt jemand im Hotelzimmer nebenan mit einer Richtantenne und hört mit. Solange wir aber nicht wissen, was da technisch passiert ist, ist es schwierig zu sagen, was da jetzt genau schiefgelaufen ist und was nicht.
Gibt es denn da eigentlich irgendwelche Sicherheitsfunktionen an WebEx selber, dass man irgendwie gewisse Sachen auch unterbinden kann?
Ja, also wir müssen unterscheiden zwischen technischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Verschlüsselung, was WebEx unterstützt und was in der Regel auch eingeschaltet sein sollte, und den, ja, wir nennen das Operational Security, also den operativen Maßnahmen, die diejenigen machen, die den Call aufsetzen und auch diejenigen, die im Call drin sind. Und dazu gehört zum Beispiel verifizieren, dass nur diejenigen die Nummer bekommen, die sie auch bekommen sollen. Das ist nämlich auch die Frage, wenn da ein Teilnehmer drin saß, der da nichts rein sollte, woher hat er die Telefonnummer? Hm. Das kann auch ein Hack beispielsweise sein oder dass die E-Mail abgefangen wurde oder was auch immer. Das ist auch nicht klar. Und ja, und dann ist es natürlich auch noch eine Sache derjenigen, die da drin sitzen, dass die dann ein Gespür haben müssen oder drin geschult sein müssen, dass wenn da jemand sitzt, der da nicht sein soll, dass sie das prüfen, dass da nur Leute sitzen, die dann Berechtigung haben. Dann kann auch sowas Doofes passieren, dass die Leute einfach nur ihre Selbstansicht haben, beziehungsweise diejenigen aktiv sehen, die was sagen. Das ist ja ein Komfortfeature von den ganzen Videokonferenz-Calls, dass diejenigen ausgeblendet werden, die nichts sagen. Und wenn man nicht die Galerieansicht hat, wo man alle Teilnehmenden sieht, dann kriegt man das vielleicht gar nicht mit, dass da noch jemand ist, der da nicht sein soll. Also da kann was schiefgehen, wenn man nicht aufmerksam ist.
Was folgt denn jetzt aus diesem Abhörfall? Kann man das überhaupt schon sagen, wenn ja eh noch ganz unklar ist, wie das eigentlich genau passiert ist?
Naja, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das höchstwahrscheinlich Teil einer Beeinflussungskampagne des russischen Staates ist. Allein der Fakt, dass das über die russischen Staatsmedien kommuniziert wurde und zu einem sehr passenden Zeitpunkt geleakt wurde, spricht dafür, dass es sich hier um eine konzertierte Maßnahme handelt. Und wenn es so ist, wie gesagt, wir haben hier viele Vermutungen momentan, dann ist der erste Punkt, wir sollten das Ding jetzt erstmal nicht größer machen, als es ist. Das ist ein Kommunikationsabhörvorfall, wie es viele gibt. Und Deutschland ist da auch nicht alleine auf weiter Flur, ja, wo Interner, die, wenn man es richtig verstanden habe, gar nicht mal so sensibel sind, zumindest nicht unerwartet für Leute, die sich mit nationaler Sicherheitspolitik beschäftigen, dass sowas rauskommt, also sowas passiert. Deswegen würde ich jetzt erstmal nicht das Ganze zum Skandal hochstilisieren, weil das spielt einer russischen Beeinflussungskampagne am Ende des Tages in die Hände, wenn wir jetzt sozusagen hier die Sache größer machen, als sie eigentlich ist.
Matthias Schulze, der kennt sich sehr gut aus mit internationaler Cybersicherheit. Eine Sache nehme ich auf jeden Fall hier mit, immer die Galerieansicht in jedem Call aufmachen. Ja, wenn ihr irgendwie dann auf einmal über den Chef ablässert mit der Kollegin im Teams-Call, dann kriege ich ja auch mit, wenn der auf einmal mit drin ist.
Deutschlandfunk Nova.
Vom Namen her klingt es ein bisschen wie so eine neue Popstars-Band, die von Detlef D'Sauce jetzt so tight gemacht wurde, dass es burnt, ja, nach dem Preluders und Monroes Crew 8. Aber nee, Crew 8 ist keine Band, sondern so heißt die neue Besatzung der ISS, die gestern ins All gestartet ist. 4 Menschen aus den USA und Russland und die müssen es halt da jetzt für Monate auf engstem Raum irgendwie miteinander aushalten. Da kann man sagen, der Lagerkoller ist ja eigentlich schon vorprogrammiert. Wie man dem auch hier unten auf der Erde entkommt, das weiß Martin Krinner.
Wir müssen uns jetzt mal kurz in die Lage von so einer Astronautin oder einem Astronauten hineinversetzen. Du bereitest dich jahrelang auf diesen Einsatz vor, wirst monatelang für die Experimente trainiert und wartest dann tagelang darauf, dass das Wetter passt für den Start. Und dann geht's endlich los. Nach 1-2 Tagen kommst du dann oben an der ISS an. Und am Anfang ist natürlich alles noch neu und toll und aufregend. Aber du weißt auch, du hast jetzt hier ungefähr 6 Monate vor dir. 6 Monate, immer der gleiche Tagesablauf, immer die gleichen Räume, immer die gleichen Gesichter. Und da droht Stress. Genauer gesagt, Dichtestress.
Dichtestress, das bedeutet, dass Menschen das Gefühl haben, dass der Raum, den sie für sich selber zur Verfügung haben, zu wenig ist.
Sagt Alexandra De Cavallo. Sie ist Psychologin und bildet für das österreichische Weltraumforum sogenannte Analogastronauten aus. Also Menschen, die am Boden das simulieren, was tatsächliche Astronauten zum Beispiel bei einer Reise zum Mars erleben würden. Und für den Dichtestress gibt es einen ziemlich guten Richtwert, meint sie.
Für uns Westeuropäer, da gibt es so Messungen, dass wir so eigentlich so 30 bis 40 Quadratmeter so zur eigenen Verfügung gerne hätten. Und wenn das so nach einer Weile nicht mehr stattfindet, weil man zum Beispiel sein Zimmer teilen muss oder auf engem Raum irgendwo mit einer Mannschaft unterwegs ist, dann kann es eben dazu führen, dass Leute auf diesen wenigen Platz sehr gestresst reagieren, nervös werden, auch mal aggressiv werden.
Also in einem Wort, einen Lagerkoller entwickeln. Und da entdeckt sogar der zivilisierteste Mensch das Tier in sich.
Es geht eigentlich um das Thema Revier. Wie wird der Raum, der eigentlich viel zu klein für uns alle ist, von uns gemeinsam gestaltet?
Und das kennen wir ja nun alle aus eigener Erfahrung. Vielleicht aus dem Urlaub mit Freunden, vielleicht aus der WG. Kleinigkeiten werden dann plötzlich riesengroß. Irgendjemand lässt immer seine leeren Kaffeetassen rumstehen, ein anderer verstreut die dreckigen Klamotten im Bad und der dritte hört viel zu laut Musik.
Tatsächlich sind diese Kleinigkeiten gar nicht mal so trivial, denn es geht bei all diesen Kleinigkeiten immer darum, sein Territorium zu definieren und zu verteidigen.
Das heißt, es geht am Ende um Macht.
Das Beispiel aus jeder Wohnung ist ja, wie rum hänge ich die Klopapierrolle auf. Und wenn die andersrum aufgehängt ist, als ich das gerne hätte, dann geht es ja auch darum, dass ein anderer Mensch den Raum definiert oder gestaltet, in dem ich mich aber gerne ausleben möchte. Das heißt, all diese Kleinigkeiten haben eigentlich so einen ganz großen Hintergrund, nämlich, dass man selber seinen Platz bestimmt, sein Revier bestimmen kann.
Menschen, die für eine bestimmte Mission ausgewählt werden, weil sie zum Beispiel am Südpol überwintern oder ein halbes Jahr auf der ISS bleiben, müssen deswegen vorher zeigen, dass sie eine Menge von diesem Dichtestress aushalten können. Aber auch für sie gibt es einen Zeitpunkt, wo es echt haarig wird. Wenn nämlich die erste Hälfte geschafft ist und die zweite Hälfte des Aufenthaltes gerade anfängt, dann erwischt einige das vielbeschworene Third Quarter Phenomenon. Dann ist nämlich klar, dass sie mit viel Anstrengung die erste Hälfte geschafft haben. Aber shit, genauso viel müssen sie jetzt nochmal hinkriegen.
Wie man Lagerkoller verhindern kann, da gibt es auf jeden Fall den Rat, dass man es hinbekommt, dass jedes Mitglied einer Mannschaft oder einer Crew auf jeden Fall seinen oder ihren Privatraum hat. Das heißt, auch wenn das nur 2 Quadratmeter sind, so eine Koje, die ich für meine eigene Verfügung habe, wo ich weiß, da kann jetzt nicht einfach jemand anderes reinkommen. Das hilft den Menschen. Ground Control to
Major Tom. Und 2013 hatte eines der Crewmitglieder noch eine weitere Idee gegen den Lagerkoller. Der Kanadier Chris Hadfield hat seinen Privatraum nämlich als Studio genutzt. Er hatte seine Klampfe mit auf der ISS dabei und hat einen David Bowie-Klassiker eingesungen. Ob er allerdings beim Üben seine Kollegen genervt hat, das ist jetzt nicht bekannt geworden.
Also, wenn euch eure MitbewohnerInnen oder eure PartnerInnen nerven, ihr einfach mal eure Ruhe wollt, dann sagt er in Zukunft nicht mehr, du gehst mir richtig auf den Sack, sondern ich leide gerade an erhöhtem Dichtestress.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.